Wir können ja schon mal anfangen. Wir mogeln uns jetzt so
rein.
Wir
machen unser eigenes Vorprogramm.
Wir reden uns warm. Wir reden uns einfach warm, machen das als Techniktest, tarnen das aber als Techniktest und fangen einfach schon mal an. Ich finde, das ist ja elegant reingesneakt.
Ja, wir sagen hallo, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid.
So, jetzt geht's los.
Ja, jetzt geht's los.
Wir können schon mal Applaus üben, das machen wir sonst immer.
Ehrlich?
Für den Autor. Wenn ich dann deinen Namen sage.
Also für eine Übung war das gut.
Genau, ich verrate euch noch nicht, wer neben mir sitzt, aber macht es dann gleich.
Der kommt gleich.
Und dann geht's los und dann stehen die Leute. Also kommt, hier sind vorne noch ein paar Plätze frei. Traut euch, da müsst ihr da hinten nicht auf dem Gang stehen. So, und jetzt ist 14 Uhr.
Vielleicht wollen die das ja. Jetzt können wir anfangen.
Dann jetzt offiziell.
Ja. So.
You are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern. Und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Hallo und herzlich willkommen hier am Forum Autoren at Leipzig in der Halle 5. Freut mich wieder, dass so viele Leute da sind. Es geht natürlich wieder ums Schreiben. Es geht um ein ganz besonderes Buch und auch um ein ganz besonderes Nahrungsmittel, über das wir jetzt sprechen werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist und dass er gekommen ist. Und deswegen jetzt einen tosenden Applaus bitte für Markus Heitz.
Yay. Wow, dankeschön. Als hätten wir das geübt.
Markus Heitz braucht man wahrscheinlich den Anwesenden oder so nicht groß vorstellen. Er schreibt ja normalerweise so im Fantastik und Fantasy und im historischen Bereich. Da nehme ich mal von Abstand, weil ich weiß, das sind ganze Epen und Werke, die ich zugegebenermaßen, ich sage es ganz offen, nicht alle im Detail gelesen habe.
Ist schon okay.
Und ich weiß dann immer, dann sitzen Leute im Publikum und man kennt irgendeine Nebenfigur nicht und dann hat man als Moderator sowieso schon versagt.
Ja, oder falsch ausgesprochen, schon bam.
War es schon mal nicht. Deswegen freue ich mich immer. Markus, wir haben gesagt, wir duzen uns hier auf der Bühne. Deswegen freue ich mich besonders, wenn er immer auch Projekte in Angriff nimmt, die da rausfallen aus dem Ganzen. Das letzte Mal war es Dawes. Da waren wir schon mal. Und jetzt ist es ein Buch, das heißt, und das ist dieses hier. Ich meine, ihr seht es ja auch hinten, aber da wir es als Podcast mitschneiden, verweisen wir da natürlich auf irgendwelche Shownotes, die man dann sehen kann. Ein Buch in Pink, Rosa-Rot, Schnitzel-Surprise heißt es.
Und er hat es instinktiv richtig ausgesprochen, weil ich werde öfter gefragt, heißt es jetzt Schnitzel-Surprise oder Schnitzel-Surprise? Schnitzel ist ja was Urdeftiges und eigentlich gut Bürgerliches sozusagen. Und die größte maximale Kraft dagegen ist also Sterneküche. Und da hat man früher gern in den 80ern mit Surprise gearbeitet. So, weil man alles Surprise hat, direkt mehr gekostet, Surprise. Und deshalb war Schnitzel Surprise. Also wenn jemand möchte, kann er auch Surprise sagen, bitte sehr. Aber ich bin Saarländer, ich bin umzingelt von Frankreich, halb zumindest. Deshalb bei uns ist das automatisch Surprise.
Das heißt, ich bin eigentlich tiefer selbst in diesem Kochshow-Thema, um das es ja auch geht, als ich selbst weiß, indem ich das so ein bisschen instinktiv richtig ausgesprochen habe.
So sieht's aus.
Du hast ein Vorwort geschrieben, was man da auch lesen kann. Da schreibst du, ja klar, Kochshows sind jetzt überall an jeder Ecke zu finden. Alfred Biolek war aber so ein bisschen für dich einer derer, der dich da geprägt hat.
Das war der Vorläufer. Und viele Junge machen jetzt große Augen. Alfred, wer? Ja. Ja, die alten Männer sitzen vorne und erzählen von Menschen, die auch schon lange tot sind. Nein. Also tatsächlich ist es so, dass Kochshows eigentlich schon immer sehr populär waren. Und ganz früher waren es wirklich nur Kochsendungen. Man muss unterscheiden. Kochsendungen, wo irgendjemand was gezeigt hat, wie man was zubereitet. Berühmte Sätze wie, ich habe da mal was vorbereitet, sind legendär. Toast Hawaii wurde sozusagen im Fernsehen geboren, mehr oder weniger. Also dieses Kochen im TV war schon immer. Dafür gab es auch schon Radio-Kochsendungen. Auch die gab es früher schon. Aber im Laufe der medialen Zunahme hat man festgestellt, nur kochen ist auf Dauer nicht genug. Und Kollege Biolek war einer von denen, die Plaudern am Herd mit Promis sozusagen aufs nächste Level gehoben haben. Und der hat angefangen, eigentlich aus Kochsendungen mehr Unterhaltungsprogramme zu machen. Sie haben auch immer gern Wein dazu getrunken, Kochwein, was natürlich eine entspannte Atmosphäre beim Sprechen und nicht immer gut auf die Gerichtszubereitung sich ausgewirkt hat. Ja, notfalls hat man noch genug Kochwein.
Und heute kommt man ja gar nicht mehr ohne aus. Das gibt's ja an allen Ecken und Enden. Und das hast du zwar im Vorwort geschrieben, aber jetzt hast du eine Satire auf, über, um und mit Kochshows geschrieben. Eine Kochshow-Persiflage heißt es hier. Was du aber nicht geschrieben hast, wie kommst du oder wie stehst du denn zu Kochshows?
Ich finde die
guckst
super. Ich musste dann so viel recherchieren musste ich gar nicht, weil ich sie auch gucke, das gebe ich zu. Es gibt viel Schrott dabei, aber es gibt auch sehr viel Unterhaltsames und auch viel Lehrreiches. Und da tummelt sich ja wirklich sehr viel. Von immer noch Kochsendungen, wo das Kochen im Mittelpunkt steht, aber auch viel mit Unterhaltung und Action. Ich bin großer Fan von Kitchen Impossible, weil ich das sehr lustig finde, wenn die Sterneköche losziehen und anhand nur von Geschmack, Textur und sonst was versuchen müssen, was nachzukochen. Das finde ich schon ganz weit vorne. Und ich freue mich dann, Schnitzel hätte ich beinahe gesagt, ich freue mich dann sehr, wenn die Sterneköche irgendwas serviert bekommen und merken voller Schreck, fuck, das wird nicht am Induktionsherd zubereitet oder am Gasherd, sondern ich muss jetzt im Wald auf offenem Feuer was zuzubereiten. Und die Sterneköche, hoch dekoriert, kriegen dann das einfache Feuer im Wald nicht an. Ich finde sowas super. Ich finde das großartig. Also am Leben gescheitert, mehr oder weniger. Ich hätte die Feuer angekriegt. Ich war bei der Bundeswehr, ich war bei den Pfadfindern, ich kriege jedes Feuer an. So, ich würde den Rest nicht hinkriegen. Auf jeden Fall nicht so, aber ich würde zumindest, also ich komme vorbei, mach das Feuer an. Und ich fand, ich finde die sehr unterhaltsam und habe mich die Jahre hinweg habe mich immer gewundert, dass es noch keine Persiflage dezidiert dazu gibt. Es gibt immer wieder mal Anleihen oder Versuche als Switch gab es mal auf ProSieben. Die hatten Lafer und Lichter zusammen immer verarscht, also immer nur so kleine Episoden. Die älteste Kochshow-Verarsche war eigentlich die Muppet Show. Man erinnert sich an den Koch, eventuell, Smörrebritz, Smörrebritz, Römpömpömpöm. Auch das war ja damals schon eine Persiflage.
Die Älteren nicken,
ja. Ja, die Älteren nicken und die Jüngeren werden es eines Tages entdecken. Nein, als Memes ist er unterwegs, wie Graf Zahl. Kennen die Jungen theoretisch auch nicht, aber Graf Zahl ist ein Begriff. Und das war ja auch schon eine Art Persiflage. Aber ein Buch in der Richtung war mir jetzt so unbekannt. Deshalb dachte ich mir, ich habe die Story, wie gesagt, die Idee schleppe ich auch schon wieder über 10 Jahre mit mir rum. Und dachte mir, ach komm, hau raus. Und Knauer hat gesagt, ja. Aber es wird ja noch bekloppter. Du hättest jetzt bestimmt gefragt.
Nee, ich hake da jetzt mal kurz ein. Weil hier es ja auch um Schreiben und Bücher, in dem sie gehen soll, zum Thema, kann sich das nur jemand wie Markus Heitz erlauben, der beim Verlag irgendwie das Standing hat und sagt, ich mache jetzt mal ein Buch über Kochshows und Schnitzel, wo alle sagen, nee, sorry, aber du bist ja auf hier Fantastic Fantasy, auf dieses Genre gebucht. Ja, Niemand kauft sowas, wenn du über Schnitzel schreibst.
Die sind ja Kummer gewohnt bei mir. Ich weiß, also rein wirtschaftlich, auch da muss man realistisch sein, rein wirtschaftlich ist es natürlich so, dass, glaube ich, der Verlag sich freuen würde, wenn ich gerade Band 324 von Die Zwerge schreiben würde. Weil es eben das Werk ist, das am bekanntesten, am erfolgreichsten ist. Ich kann machen, was ich will, an den Zwergen kommt nichts vorbei. Aber das ist wie beim Kochen. Wenn du jeden Tag Pizza isst oder jeden Tag Schnitzel, denkst du am dritten Tag, jetzt wäre vielleicht mal irgendwie ein netter Bulgur oder irgend sowas wäre voll okay. Und das bei mir beim Schreiben ist es genauso. Ich brauche die Abwechslung, sonst macht es keinen Spaß mehr. Und für mich ist Spaß der Hauptantrieb fürs Schreiben. Mich zwingt ja keiner, sowas zu machen. Über Zwerge zu schreiben, über Vampire, über Kochshows. Das mache ich ja freiwillig, weil es Spaß macht. Und das ist ein Riesenprivileg. Und die Verlage haben auch gelernt, wenn Autoren das schreiben dürfen, was ihnen Spaß macht, werden die Bücher erfahrungsgemäß besser. Das heißt nicht, dass sie sich besser verkaufen, aber zumindest ist der Inhalt mal so, dass man merkt, okay, der Autor, die Autoren stehen dahinter. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich.
So, jetzt würde ich sagen, wir hören jetzt auch mal ein bisschen rein. Wir erzählen vielleicht nochmal ganz, ganz kurz das Setting, weil man hat mir auf jeden Fall gleich gesagt, also wenn du den Markus Heitz auf der Bühne hast, der muss da einen Ausschnitt lesen, das muss einfach sein. Ich habe dich tatsächlich noch nie lesend erlebt, deswegen bin ich selber gespannt. Wir werden jetzt also einen Ausschnitt hören. Wir müssen aber ein klein bisschen erzählen, worum es geht in dem ganzen Kochshow Persiflage haben wir schon. Und es sind wirklich alle Kochshows verwurstet. Ach, diese Wortspielhölle, die ist wirklich... Ja. Hattest du Angst, jemals in der Wortspielhölle zu landen? Weil du hast ja so ziemlich jeden Koch- und Essensgag gemacht, den man machen kann in diesem Buch.
Ja, das ist ja Absicht. Jetzt komme ich nicht in die Hölle. Das ist ja das Schöne. Also das war schon... Also ich lande eh dort. Das ist egal. Insofern ist mir das egal. Also wirklich Schnurz. Nein, Hintergrund ist... Es sind ja drei Produkte in einem. Das kennt man sonst nur von anderen. Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Also ähnlich wie hier. Es steht nicht umsonst hin drauf mit Musical. Das ist kein Marketing-Gag. Es ist tatsächlich ein Musical drin. Also wir haben vorne zu einem.
Und nicht nur die letzten 10 Seiten, sondern nee,
das ist ein komplettes,
fast die Hälfte.
Ja. Es ist ein Libretto. Das heißt, wir haben das komplette Musical mit Bühnenanweisungen, mit wie die Bühnenbeleuchtung aussehen soll, mit allem drum und dran. Mit den Lyrics. Also vertonen müssen sie selber. Ich kann nicht so richtig gut kommen. Also ich... Aber das dauert zu lange. Also vertonen müssen Sie selber, aber Sie haben den kompletten Dialog, Sie haben die Lyrics, alles drin. Sie können es, schicken Sie es bei YouTube hoch, stellen Sie es hoch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und
also das darf man auch. Man darf deinen
Ich erlaube das einfach.
Okay.
Und hinten drin kommen noch Rezepte, basierend auf den Kochshow-Formaten, die vorne in der Hauptgeschichte erwähnt werden und die mitunter auch verworfen wurden aus verschiedensten Gründen. Es gab zum Beispiel die Rubrik Kochen mit Zootieren. Ist jetzt nicht überall so. Wenn man Skippy das Känguru grillt, könnte das eventuell bei Kindern traumatische Bilder auslösen.
Aber du hast hinten allen Ernstes das Rezept Meerschweinchen peruanischer Art drin.
Ja. Weil man die in Peru als Snack wirklich isst. Also in also Südamerika generell sind Meerschweinchen der heiße Scheiß. Ey, Wortspielhölle. Und die werden so am Straßenrand gerne in Garküchen angeboten. Gibt's lecker Erdnusssoße dazu. Das ist so. Andere Länder,
die ersten Meerschweinchen-Fans stehen auf
und gehen. Andere Länder, andere Küchen. Das ist halt so. Ja. Eigentlich Essen ist viel Kopfsache im Endeffekt. Und das nicht nur im Dschungelcamp.
Wir sind in Mannis Schnitzeleck. Das ist so ein bisschen das Set, das ist die Hauptperson, der Hauptprotagonist, der heißt tatsächlich Thomas Mann.
Ich habe Germanistik studiert und ich werde es einsetzen.
Und dann geht es los, weil er seine Gerichte natürlich nach Romanen von Thomas Mann orientiert. Es gibt also den Schnitzeltod in Venedig und den Schnitzelberg.
Nein, der Frittenberg.
Und den Frittenberg. Ja. Also es gibt etliche Wortspiele darüber. Ja. Witzigerweise sagt aber dieser Thomas Mann im Roman, er hat keine Ahnung eigentlich von Thomas Mann. Er hat es eigentlich bei Wikipedia.
Er hat nur gegoogelt.
Und nur gegoogelt. Aber das ist das Grundsätzliche. Und er wird jetzt aufgrund auch, ich sag mal so allgemein, einer finanziellen Notsituation, in die er geraten ist, gecastet vom Sender Sat7 Vox TL. Es ist wirklich alles drin, ihr merkt es. Und wird eben jetzt auf diese unterschiedlichen Formate losgelassen. Und wir hören jetzt ein Format, wo es, was ja für das Privatfernsehen völlig unüblich ist, auch um Bildung für Kinder geht.
Ja, es gibt tatsächlich auch Kochshow im echten Fernsehen, wo mit Kindern gekocht wird, im Rahmen der Sesamstraße, wenn ich mich richtig erinnere. Da kommt so ein Koch vorbei, ich glaube Hensler ist es, und der kocht dann mit den Kleinen, damit die was Gesundes essen sozusagen. Tom, wie er sich selber abkürzt, wird eingeteilt für verschiedenste Formate, wie du schon gesagt hast. Nicht freiwillig, sondern der Sender übernimmt seine Schulden. Und er macht zum Beispiel eine Kuppelshow, die heißt Dates First. Nicht zu verwechseln mit First Dates. Ja, das hat rechtliche Gründe, weil die gibt's nämlich wirklich. Ist bei einer Show, die heißt The Löffel. Nicht zu verwechseln mit The Taste. Ganz wichtig, hat rechtliche Gründe. Er muss verschiedenste Küchengeräte testen, wo alles schief geht. Zum Beispiel ein Akku-Toaster, damit, wenn der Strom ausfällt, man auch Toast machen kann. Völlig sinnlos, aber durchaus unterhaltsam, und das eskaliert. Und man denkt sich, es ist eine gute Idee. Man schickt den natürlich auch in den Kindergarten, weil Kinder kommen immer gut an. Und dann kocht man zusammen und ist alles super gesund und bio. Natürlich kocht man Schnitzel. Dabei allerdings auch aus Kalb, aber auch mit Brokkoli und mit Blumenkohl und aus Soja. Also die volle Bandbreite, auch für alle. Sie sind erfolgreich fertig mit Kochen. Und jetzt denkt Tom, gut, er hat es geschafft, es ist nichts schiefgegangen. Alles hat geschmeckt, die Kinder haben brav aufgegessen, waren alle auch super begeistert, haben super mitgemacht. Und jetzt soll noch eine Geschichte erzählt werden, so zum Abschluss, als Dessert hinten raus. Und dann wünscht sich ein Kind eine Geschichte und dann könnte es eskalieren.
Du, darf ich dir die Bühne überlassen?
Nee, du kannst gern. Nein, du darfst gern. Sonst habe ich Angst auf der Bühne.
Okay,
nein.
Gut.
Ich will eine Geschichte mit Essen, krähte Robert. Irgendwas, wo was gegessen wird, wie das Schlaraffenland oder der sprechende, laufende Pfannkuchen. Ah, das ist voll gemein, begehrte Elena auf. die essen den Pfannkuchen doch und dann ist er tot. Ja, aber wir haben doch auch Schnitzel gegessen, widersprach Robert und verschränkte die Arme vor der Brust, ohne das gebratene Fleischstück zu verlieren. Das hat ja auch mal gelebt. Ich nicht, ich hatte Tofu-Bitch, rief ein Mädchen aus dem Hintergrund. Stimmt das? Elena sah Tom aus großen Augen an. Ist Schnitzel mal ein Tier gewesen? Ja, antwortete er ehrlich und suchte Beistand bei Lisa, der Erzieherin. Sie hob nur die gezupften Augenbrauen, was er nicht deuten konnte. Bis er verstand, die Vegetarierin ließ ihn absichtlich hängen. Ah, das Tier war bestimmt hässlich, sagte Robert. Du bist selber hässlich und ich isst keiner. Was war das für ein Tier, wollte Elena jetzt wissen, mit einem Zittern in der Stimme, das nichts Gutes verhieß. Das weinerliche Vibrato. Aber Schätzchen, das ist nicht schlimm, versuchte Tom, den Tonfall eines Erziehers zu treffen, der nach einem harmlosen Sturz tröstend herbeieilte. Ob du jetzt Schnitzel isst oder Wurst, das macht keinen Unterschied. Genau, Wurst ist auch aus Tieren, stimmte Robert sofort zu. Egal, ob die Wurst ein Gesicht hat oder nicht. Er verschlang den letzten Bissen und die Panade crunchte. Dann kam leichter Tumult bei den Eichhörnchen auf. Offensichtlich gab es unter den Kindern welche, die wussten, was Wurst und Schnitzel aus Fleisch bedeuteten. Tod. Andere wiederum waren entweder belogen worden oder hat ihr Essen nie hinterfragt. Warum auch, wenn mit Comic-Tieren Salami-Werbung im Vorabendfernsehen gemacht wurde. Wurst ist auch aus Tieren? Elena schluchzte auf. Salami? Und Wiener? Meine nicht, die ist aus Tofu, jubelte das Kind wieder aus der letzten Reihe. Ah, die Tiere wären sowieso gestorben, setzte Tom an. Warum? Fragte der Junge neben Robert misstrauisch. Waren die krank? Ich habe Fleisch von kranken Tieren gegessen, rief ein Kind und machte Würgegeräusche. Sofort würgten 2, 3 andere mit. Nein, nein, die waren nicht krank. Das Letzte, was Tom jetzt brauchen konnte, war eine Kotzkaskade in der Gruppe Eichhörnchen. Nein, die lebten sowieso nicht lange, das ist bei Tieren so. Elena wirkte nicht überzeugt. Was ist denn das für ein Tier gewesen? Das war bestimmt Kalb, sagte Robert fachmännisch. Mein Vater sagt nur, das ist gutes Schnitzel. Ist dein Vater Metzger? Ja, arbeitet in der Großschlachterei. Ein Kälbchen? Stieß Elena entsetzt aus. Ein süßes Kälbchen? Sie sah auf das Schnitzelstück vor Tom und eine Träne rann langsam aus dem rechten Augenwinkel. Ich esse ja kein Huhn, sagte ein Junge lässig. Die Vorfahren waren halt Saurier und Saurier finde ich cool. Elena fing an zu heulen und sagte immer wieder, Kälbchen, nur das ist so schlimm und ich esse nicht wieder Fleisch. Ein paar andere Kinder trösteten sie. Was ist jetzt mit dem Märchen, sagte Robert ungeduldig, ich bin langsam ein bisschen müde. Tom versuchte, das Ruder herumzureißen. Also, ich schlag vor, ich erzähle euch was von Frau Holle. Ha, ja, das ist, wo das Brot um Hilfe schreit, sagte Robert, weil es sonst verbrennt. Und dann lachte er, sehr seltsam. Aber dann lebt das ja auch. Elena begriff die Tragik dahinter. Ich esse nie wieder Brot. Tom sei erneut zur Erzieherin. Wäre schön, wenn sie auch mal was machen. Kinder, kommt, wir gehen Pfannen spülen, schlug Lisa vor und erhob sich. Sie balancierte die Schüsseln mit dem ersten Schwung Geschirr auf den Handflächen aus. Dann haben wir den Abwasch auch geschafft. Ja, Abwasch, die Gruppe Eichhörnchen sprang auf und hüpfend und lachend verschwanden sie hinaus. Das ist der Vorteil an Kindern, sagte die Erzieherin. Sie sind leicht abzulenken, das hätten sie auch machen sollen. Lisa folgte der Horde. Sammeln Sie den Rest ein und kommen Sie nachher, Mann. Der Rest bestand aus Elena und ihrer Tröstetruppe. Wie hieß denn das Kälbchen, wollte das Kind zaghaft wissen. Warum? Sie zeigte auf das angeschnittene Schnitzelstück. Wir würden es gerne beerdigen und seinen Namen auf das Kreuz schreiben. Von wegen leicht abzulenken, Tom lächelte schwach. Nein, das müsste nicht. Ich esse das noch. Das hat das Kälbchen nämlich so gewollt. Echt, sagten die Kinder alle im Chor. Ja, das Kälbchen kam nämlich aus dem Schlaraffenland. Kennt ihr das Schlaraffenland? Das hat der Robert vorhin erwähnt. Die Truppe schüttelte den Kopf. Das ist ein magischer Ort und schwer zu finden. Und die Tiere dort, die sind gar nicht echt. Das ist reine Zauberei. Die kommen mit speziellen Lastwagen zu uns. Die sterben gar nicht so richtig. Ach so, sagte Elena und schniefte. Sie wischte sich Rotz und Tränen mit dem Ärmel von den Wangen. Ja, was denkst du, warum deine Wurst ein Gesicht hat? Das kann ja nur aus dem Schlafenland kommen. Ja, oder ein Lieferservice von Tischeln deck dich, ergänzte ein Junge. Das ist ja auch Zauberei. Ganz genau, sagte Tom. Oder wie der Replikator von Raumschiff Enterprise. Der macht ja auch aus Luft, macht ja Essen, sagte ein anderes Mädchen. Ja, das ist perfekt. Tom scheuchte freundlich, aber bestimmt aus dem Räumchen. Elena schnappte sich im Hinauslaufen das letzte Schnitzelstück und aß es auf. Kurz bevor Tom die Kita verließ, raunte er Elena noch ins Ohr, dass Eichhörnchen ziemlich gemeine Viecher sind. Die verstecken nicht nur harmlos gesammelte Nüsse, nein, oh nein, die stehlen sogar Eier aus Nestern und fressen Vogelbabys. Niedliche, wehrlose, kleine Vogelbabys. Nimm das, Lisa, dachte Tom und ging lachend hinaus. Und eine Sache würde ich noch gerne, vielen, vielen Dank. Eine Sache ist noch ganz wichtig, weil ich vorhin die Rezepte angesprochen habe.
Ja?
Ich nehme das gerade noch so mit. Ich habe einige Rezepte, meistens die Leute, die meine Bücher kennen, wissen, ich baue gerne Leipzig ein. Also Leipzig ist sehr präsent immer, einfach weil ich die Stadt super cool finde. Und das Buch kam fast bis zum Schluss ohne Leipzig aus, bis ich sammle alte Kochbücher, weil ich die alten Rezepte so toll finde, weil das immer nur so ungefähr Angaben sind. Das finde ich, verstehst du, bei mittlerer Hitze. Stehst du aus dem Backofen und denkst, das wird jetzt spannend, mal gucken, was passiert. Und ich habe allerdings ein altes Kochbuch aus Leipzig von Amalie Seidel, Kochbuch für Stadt und Land und jede Küche aus dem Jahr 1902. Und da möchte ich Ihnen eines der Rezepte nicht vorenthalten, in Vorbereitung auf den nahenden Sommer. Ich empfehle das und das, was ich jetzt vorlese, ist die Originalbeschreibung aus diesem Kochbuch.
Also das gibt es wirklich?
Das Kochbuch gibt es wirklich und das ist aus dem TV-Konzept, das verworfen wurde, was Oma damals schon kochte. Und das ist das Rezept für Limonade. Wenn ich fertig mit Vorlesen bin, werden Sie Limonade mit ganz anderen Augen sehen. Mir wurde die jahrelang immer falsch zubereitet. Was jetzt kommt, steht original so in dem Rezeptbuch. Die Limonade ist eins der angenehmsten Getränke im Sommer. Sie erquickt die Menschen wie kein anderes Getränk. Man bereitet sie, indem man in einen halben Liter kaltes Wasser den Saft einer Zitrone tröpfelt und Zucker und nach Belieben weißen Wein hinzufügt. So. Ich finde die Anleitung nach Belieben weißen Wein finde ich so großartig. Dann ist dir der Sommer auch scheißegal.
Und da schließt sich der Kreis zu Alfred Biolek.
Ja, ja, oh ja, richtig. Schatz, ich habe Limonade gemacht. Das ist so toll. Ja, also nach Belieben weißen Wein, das finde ich so großartig.
Als du gelesen hast, dachte ich jetzt gleich schon wieder, jetzt sage ich, bei dir kriegen ja alle ihr Fett weg und dachte, oh scheiße, schon wieder
Wortspiel. Ja, ja. Schnitzel.
Du hast wirklich alle Spielarten bist du durchgegangen. Hast du da das erprobt? Ich meine, du man hat's ja gemerkt, du kennst keinen Schmerz, da wird alles irgendwie, da sind wir schon wieder beim Verwursten, alles irgendwie drangenommen bei dir. Also, wie der Text so geworden ist. Du arbeitest auch mit Rückblenden. Es gibt auch einen Toten. Natürlich gibt es einen Toten. Klar. Es sind auch zumindest Blutflecken auf dem Cover. Da passiert ja einiges. Wie hast du das Ganze so zusammengerührt? Oh Mann.
Ja, schlimm, oder? Wenn man da einmal drauf geachtet hat, überall, das Leben ist voller Kochen und Backen im Endeffekt.
Ja,
Hätte mir man damals im Physikunterricht Kochen und Backen sozusagen über die Physik und umgekehrt beigebracht, das wäre super gewesen. Ich hätte alles gerafft, aber so schwierig. Das geschah einfach so. Ich wusste einfach, wie es geht. Ich wusste, dass ich verschiedene Episoden erzählen möchte, weil ich ja auf verschiedene Kochshows abziele, die drin vorkommen. Aber ganz wichtig war mir auch, gleichzeitig nicht nur ein Gagfeuerwerk abzubrennen und eine Episode in die nächste zu tackern. Es gibt natürlich eine Gesamtgeschichte, die dabei erzählt wird. Es geht natürlich um Tom, seine Schulden, seine Ex, die gegenüber eine Systemgastronomie eröffnet hat, in ihm natürlich die Kunden abspenstig macht. Er hat einen 60-jährigen Azubi in der Küche stehen, was auch immer eine Herausforderung hat, ist, der mit extrem viel Lebensmittelallergien hat. Also nicht ganz so einfach bei Tom. Und da wusste ich, das wird der große Erzählfaden sein und zwischendrin eben die verschiedenen Gags und Anspielungen auf verschiedenste Kochshows. Und dann war das relativ schnell fertig. Und wie gesagt, so ungefähr die Hälfte ist die Geschichte, dann haben sie noch ein Musical und hinten kommen diverseste Kochrezepte. Mal ernst gemeint, mal nicht ernst gemeint. Weil Limonade, ich bin mir sicher, es werden jetzt sehr viele Menschen, der Original Leipziger Limonade, nicht nur Leipziger Lerche, sondern Leipziger Limonade sozusagen im Sommer nachbasteln.
Und danach sind die Kinder auch immer so schön still.
Ja. Die Limonade, das ist schön, oder?
Wie ist es ja, also das Buch, ich glaube, es eigentlich erscheint es erst, oder? Das ist, wir sind noch ganz nah am
Erscheinungstermin. Also der offizielle Erscheinungstermin ist der 2.4. Wir werden aber gleich auf der anderen Seite dieser Wand, wir haben ein paar Exemplare dabei und was so elegant neben dir liegt, Leute erhalten, die das Buch jetzt gleich kaufen werden, erhalten einen Kuschelschnitzel.
Das gibt es also exklusiv heute hier. Schade für all die, das jetzt nachträglich hören.
Ja, Pech gehabt. Aber das ist halt so. Ich habe mir überlegt, was Leipziger Buchmesse, Giveaways sind immer sehr beliebt. Da dachte ich, ja, du bist 4 Meter gelaufen, da hast du 800 Lesezeichen. Also wusste ich schon, Lesezeichen ist jetzt, selbst wenn Schnitzelform wäre. Das kann man natürlich auch als Lesezeichen benutzen. Sie werden das Buch sofort wiederfinden, ist kein Thema. Aber im Roman, ja, es funktioniert.
Ja.
Ich habe nicht gelogen. Im Roman wird natürlich erstens das Musical erwähnt. Deshalb habe ich das Musical auch reingeschrieben. Das Schnitzel des Todes. Und es wird, einer sagt auch aus Gag, ja komm, lass uns doch Merchandise machen. Was denn, wie können wir das ausbeuten? Kuschelschnitzel. Da habe ich gedacht, wenn ich schon Kuschelschnitzel erwähnt habe in der Story, dann mache ich doch Kuschelschnitzel für die Buchmesse. Also gibt es Kuschelschnitzel, Achtung, 30 Grad waschbar, 100% vegan, CE geprüft, Kleinkind tauglich, das volle Programm. Sogar mit Schnitzels für Priest Label.
Genau, gebrandet, das steht sogar hier der am Stoffanhänger Schnitzels für Priest drauf.
Genau. Also ich hatte verschiedene Muster, es ist das schönste und es ist das kuscheligste Schnitzel, das Sie jemals in Ihrem Leben haben werden, das verspreche ich jetzt schon.
Letztes noch, glaubst du und hoffst du jetzt oder bist du vielleicht schon in diverse Kochshows eingeladen?
Ich hoffe nicht. Also die Grunddinger kriege ich bestimmt hin, aber es ist ja immer so, ich kenne schon mindestens einen Kollegen, der auch schon mal in einer Kochshow war und der ist direkt in der ersten Runde, wurde der eliminiert und davor hat man auch so ein bisschen Angst. Also man natürlich, also wir haben so eine Koch-Clique, sage ich jetzt mal, wir sind so zwischen 5 bis 7 Männer, die sich dann immer ein Motto aussuchen und da wird gekocht so alle 3-4 Monate. Und ich sag's mal so, es waren auch schon ziemliche Desaster dabei, wo man einfach merkt, ja, es ist Physik und ab und zu ein bisschen Chemie im Spiel, aber das muss nur irgendwas nicht gelingen. Dann ist die Ente à l'Orange ist dann eher, nee, lass uns irgendwo bestellen, das war nicht schön, war das. Du kannst das 100 Mal gemacht haben, das siehst du auch immer wieder bei diesen Köchen, das ist das Schöne. Dann sagt er, ich zieh mal schnell die Mayonnaise hoch, dann macht ihr stundenlang so und dann zieht die Kamera weg, dann schwenkt die Kamera rüber, da hat die Mayonnaise und alle so, na, ist klar, da hat jemand hinten aus dem Backstage schnell die fertige Mayonnaise. Also du scheiterst oft an den einfachsten Dingen. Und wenn du dann noch in so einer Fernsehshow stehst, dann ist ja eh alles zu spät. Dann hast du den falschen Herd oder einen anderen Herd, darum geht's ja auch immer. Ich weiß noch gut, wenn du zum ersten Mal, ich habe zu Hause ganz normalen Elektroherd, beim Kumpel gekocht, der hatte einen Gasherd. Was du natürlich nicht bedenkst, ist, dass die Wärme rechts und links hochgeht. Also greifst du nichts an nach den Griffen und merkst im nächsten Moment, irgendwas ist anders als sonst. Und der Schmerz breitet sich sehr schnell aus.
Also ich glaube, wir dürfen gespannt sein, ob wir dich vielleicht dann dort sehen, weil man muss ja alles mitmachen, um sein Buch zu verkaufen.
Noch viel lustiger wäre, wenn jemand eine Kochshow basierend auf einem Format, das ich erfunden habe, machen würde. Also er wäre zum Beispiel, also Wrestling und Kochen wäre eine Idee gewesen, Schmackdown. Also auch das wurde überlegt. Ich warne jetzt schon, es gibt, wie du schon gesagt hast, ich komme in die Wortspielhölle. Schmackdown, Deadly Cooking, man wollte hier nach Japan fliegen und Fugu zubereiten lassen. Ohne so eine Sache, wo man denkt, wenn es schief geht, war es das. Also solche Sachen sind da auch mit drin. Also Schmackdown würde ich sehr lustig finden, wenn Leute wirklich so ein Konzept entwickeln.
Wer jetzt also hier ist und sagt, ja, möchte ich auf jeden Fall haben, gibt's noch nicht in der Buchhandlung, gibt's aber gleich hinter dieser roten Wand, sitzt die nette Patricia Kessler vom Drömer-Knauer Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist und verkauft dieses Buch und exklusiv gibt's das Kuschelschnitzel.
Und sollten wir da gleich keine Bücher mehr haben, ich glaube, wir haben noch welche am Stand und am Stand haben wir eventuell auch noch für Menschen, die es interessiert und die Bücher, also da haben wir noch Kuschelschnitzel, notfalls. Aber genau.
Also, lassen Sie sich dieses Buch schmecken. Schön, dass Sie da waren und vor allen Dingen, dass er da war. Ganz herzlichen Dank, Markus Heitz.
Gerne.